Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften.
Dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Von SOS Kinderdorf sind bei uns zu Gast Anne Rosbach und Claudia Strasser. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, hallo. Wir freuen uns, hier zu sein.
Ja, schön, dass Sie da sind. Und vielleicht fangen wir mal ganz kurz an, weil ich habe mir sagen lassen, Frau Rosbach, Sie sind Program Officer.
Die englische Bezeichnung.
Und Frau Strasser, Sie sind die Abteilungsleiterin quasi. Wenn Sie uns vielleicht einmal ganz kurz erklären, was Sie genau machen und wie Sie da hingekommen sind.
Claudia, willst du vielleicht anfangen?
Das kann ich gerne machen. Ich würde vielleicht auch noch mal ganz kurz was zu den SOS Kinderdörfern sagen. Die meisten Menschen kennen ja unsere Organisation. Ich denke aber, es ist wichtig, da noch mal kurz den Kontext zu schaffen, bevor ich zu mir oder wir zu uns kommen. Die SOS Kinderdörfer sind ein unabhängiges Hilfswerk für Kinder, das weltweit aktiv ist. Und wir engagieren uns für benachteiligte Kinder, Jugendliche und Familien mit dem Ziel, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Das machen wir in ganz unterschiedlicher Art und Weise, mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen, so mit Familienstärkungsprogrammen, das kann man sich so vorstellen wie so klassische Sozialarbeit, mit Bildungs- und Berufsförderung, mit Gesundheitsprogrammen, Nothilfe einsetzen und auch den Einsatz für Kinderrechte. Und das tun wir inzwischen seit 75 Jahren in inzwischen 138 Ländern. Wir sind als Föderation aufgestellt, das heißt, wir haben vor Ort in den Ländern, wo wir tätig sind, auch national registrierte Vereine mit lokalen Mitarbeitern. Das heißt, wir haben immer eine Möglichkeit, uns da auch vor Ort an den Bedürfnissen auszurichten. So, und was mache ich jetzt bei den SOS Kinderdörfern weltweit? Das war ja die eigentliche Frage. Ich leite da die Stiftungsabteilung und ich bin auch im Vorstand der Child Invest Foundation. Das ist eine Stiftung, die von den SOS Kinderdörfern gegründet worden ist. Und in dem Sinne ist es auch meine Aufgabe oder auch unsere Aufgabe in dem Team, den Menschen vor Ort, den Kollegen vor Ort so den Rücken frei zu halten, sage ich immer, damit die ihre Arbeit leisten können. Und wir dann auch dafür sorgen, gute Partner an unserer Seite zu haben, Stiftungspartner in unserem Fall und Stifter, damit wir auch vor Ort die Projekte gut umsetzen können.
Und Frau Rasbach, Sie sind zuständig für die Partner,
ich
oder?
Ich bin zuständig für bestimmte Partner. Und zwar bin ich zuständig für die Partner, die mit denen wir zusammenarbeiten im Rahmen von größeren Kooperationen. Das heißt, wenn eine Stiftung in Deutschland Interesse hat, mit den SOS Kinderdörfern zusammenzuarbeiten und gemeinsam Projekte zu verwirklichen, dann bin ich die richtige Ansprechpartnerin.
Nun steht das Ganze hier unter dem Stichwort junge Menschen und Beteiligung und ich glaube, das ist auch ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit im Moment zumindest, ne, Frau Rosbach?
Das ist eines der Schwerpunkte, die auch in Kooperationen oft eine Rolle spielen und viele Projekte einfach auch dadurch, dass wir immer Projekte für Kinder und Jugendliche oder Familien aufsetzen, ist die Beteiligung dieser Zielgruppe eigentlich immer ein Ziel, absolut, ja.
Aber eigentlich könnte man ja denken, Frau Rosbach, dass die Beteiligung der jungen Menschen, um die es ja in dem Programm geht, ja eigentlich das kleine Einmaleins in der Projektarbeit ist. Deshalb für mich die Frage, ist das jetzt eine naive Vorstellung oder warum gibt es diesen Bereich bei Ihnen?
Sie meinen, dass es einfach was ganz Grundlegendes ist, was eigentlich immer berücksichtigt werden sollte, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
Absolut.
Ja, absolut, ja. Genau. Das ist praktisch was, was sich so flächendeckend über alles hinüberlegt.
Ich kann da vielleicht kurz ergänzen, weil ich finde, dass ich denke, wir hier in dem Raum sind wir uns alle einig, oder Sie haben es ja gerade schon angedeutet, Herr Schiemens, das sollte doch selbstverständlich sein für eine Organisation wie der unseren, oder man könnte es ja weiterfassen, sollte selbstverständlich sein für alle, die sich irgendwie um Kinder und Jugendliche kümmern. Aber wir sehen, dass es tatsächlich noch nicht unbedingt Standard ist. Da können wir vielleicht auch nachher nochmal drauf kommen, was es natürlich auch für den Stiftungsbereich bedeutet. Für uns, um das nochmal so in den größeren Kontext einzubetten, und Anne, du kannst dir vielleicht auch nochmal so ein paar Beispiele dann auch geben. Wir richten uns natürlich mit unserer Arbeit nach der UN-Kinderrechtskonvention aus, beziehungsweise das ist die Grundlage für unsere Arbeit, weil unsere Kernaufgabe ist ja, der Schutz und das Wohl von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen. Und das ist eben untrennbar mit Kinderrechten verbunden. Und in der UN-Kinderrechtskonvention ist ja auch die Teilhabe von Kindern festgeschrieben. Also Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Angelegenheiten beteiligt zu werden, heißt es da. Und wenn wir auch noch bedenken, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung, und wir sind ja weltweit tätig, unter 25 Jahre alt ist, also diesen demografischen Faktor uns auch noch mal so vor Augen halten, dann ist es natürlich umso wichtiger und dringender, dass man dieses Thema Beteiligung in die Arbeit, also natürlich auch bei uns insbesondere, in unsere Arbeit integriert, weil nur so können ja Kinder auch ihre sonstigen anderen Rechte geltend machen. Also wenn wir so sagen, dass ich Zugang zu Bildung zum Beispiel oder Schutz davor, dass sie, wie man so schön sagt, ja, wirtschaftlich nicht ausgebeutet werden, also keine Kinderarbeit verrichten müssen und so weiter. Das sehen wir in verschiedensten Programmen, die wir machen, aber natürlich haben wir auch spezielle Programme und Tätigkeiten, wo wir diese Beteiligung integrieren in die eigene Organisationsarbeit, aber auch als Programme aufsetzen.
Wenn ich da mal einhaken darf, weil zum Beispiel das Thema Kinderrechte ist ja auch ein Thema zum Beispiel für eine Organisation wie Terre des Hommes. Was ist das, was Sie konkret anders machen, Frau Rosbach?
Was wir anders machen als Terre des Hommes? Da müsste ich jetzt genauer wissen.
Ja, oder als andere Organisationen, die sich Kinderrechte auf die Fahne geschrieben haben. Also warum soll ich Sie unterstützen, ausgerechnet bei diesem Thema beteiligen?
Ich glaube, weil wir einfach es wirklich ganz grundlegend verankert haben, es wirklich bei all unseren Projekten und Vorhaben als einen Grundpfeiler zu installieren. Ich will das jetzt aber den anderen Organisationen nicht unbedingt abschreiben, weil ich bin ja bei SOS und bei den SOS Kinderdörfern und weiß dort sehr gut Bescheid, ob die anderen das jetzt in ähnlicher Form machen oder nicht. Das kann ich jetzt so gar nicht beurteilen. Also keine Konkurrenz in dem Sinne. Genau, und ansonsten kann man vielleicht auch sagen, dass diese Beteiligung ist in sämtlichen Projekten, Programmen vorhanden, aber es gibt verschiedene, verschiedene Formen des Einflusses oder Einflussgrade. Ne? Beteiligung ist ja auch die Frage, wann fängt denn Beteiligung an? Ab wann reden wir denn von Beteiligung? Und da gibt es einfach auch verschiedene Level von Beteiligung. Es ist ja schon eine Beteiligung, wenn ich jemanden einfach nur informiere. Einfach nur sage, übrigens, ich informiere dich über den und den Prozess oder die und die Entscheidung. Und dann kann sich das natürlich steigern. Dann kann es sein, dass man sich von Jugendlichen und Kindern Beratung einholt. Es kann aber auch sein, dass sie wirklich mitbestimmen können. Und dann so das höchste Level ist natürlich, dass sie selbst gestalten und bestimmen können. Und wir haben auch einzelne Projekte, wo man auch wirklich das fördert, dass sie in eigenen Themenbereichen und Aspekten eigene Entscheidungen beschließen können, Prozesse aufsetzen können, Prozesse gestalten können.
Wenn ich da vielleicht ganz kurz, mir geht im Kopf tatsächlich immer ist schon längerer Zeit ein Zitat rum, und zwar aus einer Studie von Filea, das ist der Europäische Stiftungsverband, und das ist eine Studie, die 2022 zum Thema Jugendbeteiligung rausgegeben wurde, und da wird ein 6-jähriges pakistanisches Kind folgendermaßen zitiert: I may not know my rights, but you don't know my life. Und ich finde das sehr, sehr interessant. Also ich finde, das sagt so wahnsinnig viel aus. Es passt, es fiel mir gerade nochmal so ein, Anne, weil du ja gerade so diese Levels von Beteiligung gesprochen hattest oder beschrieben hast. Es fängt ja schon erstmal auch bei dieser untersten Stufe an, überhaupt mal Kindern zuzuhören, also überhaupt oder Jugendlichen zuzuhören, dass mal sozusagen oder sich darauf einzulassen und die Lebensrealität von jungen Menschen wahrzunehmen. Natürlich dann, wenn wir von weiteren Levels sprechen oder was ist eine echte Jugendbeteiligung, was sind Formen, Programme. Aber ich glaube, da hapert es auch schon ganz oft, dieses Zuhören.
Ja, aber Frau Rosbach, Frau Strasser, es gibt ja einen Grund, warum es diese UN-Kinderrechtskonvention gibt. Und das hat halt zwei Seiten. Das eine, aber darauf will ich hinaus. Und Frau Strasser, Sie haben es ja gerade angedeutet, diese jungen Menschen leben ja häufig in einem sozialen Umfeld, in dem sie aller dieser Rechte beraubt sind. Und diese Rechte jetzt einzufordern oder diese Rechte zur Verfügung zu stellen, ist doch für junge Menschen durchaus eine Herausforderung. Und deshalb, Frau Rosbach, noch mal zu Ihnen. Wie gelingt es Ihnen, Menschen, also Kinder und Jugendliche, die unterdrückt und entrechtet sind, wie können Sie in Ihren Projekten es schaffen, dass die ihre Rechte wahrnehmen, also dass sie umlernen und umdenken?
Also da vielleicht zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich, ist die erste Stufe, gerade wenn Sie von diesen benachteiligten Kindern und Jugendlichen sprechen, dass sie auch bei uns erstmal diesen Schutz und diese Geborgenheit erfahren, in der sie aufwachsen können. Das ist ja das, was wir als SOS Kinderdörfer so ganz grundlegend tun. Und wenn das dann gesichert ist, dann werden sie auch, können sie natürlich auch sich beteiligen und für sich einstehen und sprechen. Und der zweite Aspekt ist nämlich genau der, den Sie schon angedeutet haben, der sehr wichtig ist, dass man Jugendliche oder Kinder und Jugendliche da auch einführt. Das heißt, sie können nicht von heute auf morgen erwarten, dass jemand sich vor eine große Runde von Menschen stellt und dann loslegt und spricht, sondern man muss das auch lernen. Das ist ja auch, wenn wir von Jugendbeteiligung sprechen, sprechen wir auch von von Machtverteilung. Und wenn ich von Macht spreche, dann spreche ich auch von Verantwortung. Das heißt, auch Jugendliche und Kinder und Jugendliche müssen daran herangeführt werden, dass sie wissen, wie sie mit dieser Situation umgehen und mit dieser Verantwortung, die sie da übernehmen. Wenn sie zum Beispiel in die Rolle kommen, dass sie in einem Jugendrat, in einem Kinderdorf plötzlich die Stimme der Jugendlichen vertreten, dann muss ihnen bewusst sein, ich spreche jetzt hier für alle Kinder und Jugendlichen in diesem Kinderdorf oder in diesem Programm, was ich gerade vertrete. Und damit habe ich eine gewisse Verantwortung, die ich übernehme. Und daran muss man herangeführt werden, genau.
Ja, das verstehe ich, aber darf ich nochmal ganz konkret fragen, was bedeutet das? Schaffen Sie, weil ich sag mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in jedem Dorf in Afrika beispielsweise oder so dann auch einen Kinderrat oder einen Jugendrat gibt. Schaffen Sie diese Strukturen dann in dem Sinne, dass Sie sagen, also wir gehen hier in ein Dorf rein, dieses Dorf unterstützen wir, SOS Kinderdorf logischerweise, wir bauen hier Strukturen auf, unter anderem auch gesellschaftliche Strukturen, nämlich dieses, und wir schulen euch ein bisschen darin, das zu machen, wir nehmen euch an die Hand, oder wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen.
Genau, so ist, also das Ziel ist, also wir sind noch nicht da, dass jetzt wirklich in jedem Kinderdorf ein Jugendrat vertreten ist, aber das ist absolut das Ziel und nach nähern wir uns dem Thema, dass wirklich in jedem Land und dann auf jedem, an jedem Standort, wo wir sind, ein Jugendrat besteht, der für die Rechte und Kinder- und Jugendrechte auch eintritt oder für die Kinder und Jugendlichen besser gesagt auch eintritt. Genau, und dann gibt es das natürlich auch auf der obersten Ebene sozusagen, das ist bei uns die Generalversammlung, auch dort gibt es einen sogenanntes International Youth Coalition, nennt die sich schick auf Englisch, weil es ja eine internationale Organisation ist. Und da sind auch 22 Mitglieder vertreten und die wiederum kommen aus 22 verschiedenen Mitgliedsnationalvereinen, wie Frau Strasse eingangs formulierte, wir sind ja in Vereinen organisiert. Und die sind dann auch wieder verantwortlich, in ihrem Land vor Ort diese Strukturen zu organisieren, dass dort ein nationaler Jugendrat ist oder ein lokaler oder beides ist am allerbesten.
Und diese 22 VertreterInnen in der Generalversammlung, sind das auch schon junge Menschen?
Das ist der Jugendrat sozusagen. Oder die Jugendvertretung vielleicht auf Deutsch, würde man sagen.
Und das ist jetzt sozusagen so ganz strukturell, ja, auf so einer, sozusagen in der Organisationsstruktur, Föderationsstruktur verankerten Systematik, aber auch in einzelnen Programmen. Das ist dann vielleicht eher so nochmal so stärker mit dem Fokus auf die Kinderrechte, was ja aber diesen unmittelbaren Bezug zur Beteiligung, wie ich vorher ausgeführt habe, hat. Zum Beispiel hatten wir vor ein paar Jahren ein Regionalprogramm in Mittelamerika umgesetzt. Da ging es darum, dass man einen Migrationsschwerpunkt, dass man unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus diesen mittelamerikanischen Ländern, die da auf diese Route Richtung USA unterwegs sind und großen Gefahren ausgesetzt sind, mit Kindern und Jugendlichen in diesen Herkunftscommunities Workshops gemacht hat, damit sie überhaupt ihre Rechte kennen, damit sie auch wissen, wie sie sich artikulieren können, wie sie ihre Rechte wahrnehmen können und letztlich natürlich dann auch ein Faktor, wie man sie am besten damit auch schützt, so gut es halt in so einer gefährlichen Situation geht. Und das bezieht aber nicht nur dann Kinder und Jugendliche ein, sondern natürlich gibt es ja sozusagen immer wieder die sogenannten Multiplikatoren, wie man da so schön in so einem Programmsprech sagt, also einfach Menschen drumherum, sei es natürlich Lehrer, Eltern, Verwandte, wichtige Personen in dieser Community, die natürlich entsprechend auch geschult werden müssen. Und das ist sozusagen alles ein System, was dann wiederum natürlich diesen Schutz von Kindern auch gewährleisten soll. Und das hat eben ganz viel mit dieser Teilhabe zu tun, weil Teilhabe, ich muss meine Rechte kennen, damit ich sie überhaupt adressieren kann, ausüben kann, wahrnehmen kann.
Nun, genau, wenn man sich das anguckt bei Ihnen, Frau Rosbach hat es gerade angesprochen, es gibt die International Youth Coalition auf Englisch, es gibt Youth Power, das war, glaube ich, ein Programm von 2020 bis 2023 und dann gibt es Youth Speaks und ehrlich gesagt fragt man sich jetzt, wir haben so viele Programme, würde da nicht eins reichen oder warum sind die irgendwie auch zeitlich so überlappend? Können Sie mir das einmal erklären, Frau Rosbach?
Ja, kann ich gerne machen. Also zum einen muss man sagen, die adressieren ganz unterschiedliche Aspekte von Jugendbeteiligung, deswegen sind es auch verschiedene Programme. Und Sie nannten jetzt gerade, glaube ich, bei Youth Power 2020 bis 2023, das ist jetzt eine Projektphase, ne? Also das wird es jetzt auch noch weiterhin geben, das hört da nicht auf und wir sagen jetzt, packen wir das wieder ein mit der Jugendbeteiligung, sondern das ist einfach nur eine Entwicklungsphase gewesen sozusagen.
Aber vielleicht sagen Sie mir ganz kurz, was sind denn die Unterschiede? Also die Youth Coalition, das habe ich verstanden, das sind die 22, glaube ich, ne, die da zusammenkommen. Was ist dann der Unterschied zwischen Youth Power und Youth Speaks?
Youth Power und Youth Speaks sind in dem Sinne unterschiedlich, dass es bei Youth Power darum geht, dass Jugendliche, wenn sie eigene Ideen haben für ein Vorhaben, für eine Initiative, ein Projekt, was sie in ihrem Kinderdorf aufsetzen wollen, dass sie sich mit dieser Idee bewerben können, an einem Mentoring-Programm teilzunehmen, und dann kriegen sie die ganzen Tools und Methoden vermittelt, wie sie so ihre eigene Initiative voranbringen können und aufsetzen können. Also da geht es wirklich darum, das ist praktisch nochmal ein Level mehr als die höchste Stufe der Beteiligung, weil dann die Jugendlichen ja sogar das Thema frei wählen können, mit dem sie sich beteiligen wollen. Und Youth Speaks ist eigentlich eher eine Form von, naja, in analogen Zeiten hätte man von einem schwarzen Brett geredet, glaube ich, gesprochen, und hätte gesagt, da gibt es einfach so eine Art Suche-Biete-Funktion, dass man sagt, Jugendliche, die Interesse haben, mal auf einer großen Konferenz zu sprechen oder sich an einem Prozess zu beteiligen oder zu einem bestimmten Thema zu äußern, die können auf dieser Plattform ihr Interesse bekunden. Und auf der anderen Seite SOS-Mitarbeitende, die eine Konferenz organisieren oder davon erfahren, dass im Rahmen der EU eine große Konferenz ansteht, wo jugendliche Stimmen auch gehört werden sollen. Die können auch ihre Anfragen dort einstellen, und so findet dann das Matching statt. Und parallel dazu findet aber auch noch der Aspekt statt, den wir vorhin schon angesprochen haben, dass die Jugendlichen auch geschult werden. Wie treten sie auf? Wie können sie die Stimme erheben? Wie können sie dort auftreten? Wie können sie wahrgenommen werden? Und gleichzeitig auch, ein ganz wichtiger Aspekt, auch die Erwachsenen werden geschult, wie sie Jugendliche in ihre Aspekte mit reinnehmen können und sollen, weil Sie können sich vorstellen, nicht jeder Erwachsene oder jede Gruppe, jeder Beschlussrahmen ist total gewillt, sofort jeden Jugendlichen sprechen zu lassen und auch mitbestimmen zu lassen.
Ja, genau, das kann ich mir vorstellen. Genau, Sie nennen das irgendwie digitaler Marktplatz für Beteiligungsmöglichkeiten quasi, ne? Das finde ich eigentlich ganz spannend, aber vielleicht mal eine Frage an Frau Strasser, weil ich sag mal so, dieses Empowern oder dieses Unterstützen führt natürlich dann ja wahrscheinlich am Ende zu so Bewegungen, wie wir sie auch gerade haben, ganz wichtige Bewegungen wie Fridays for Future beispielsweise, wo junge Menschen eben auf die Straße gehen, gegen rechts, gegen den Klimawandel und so weiter. An der Stelle wird es natürlich auch schnell politisch. Ist das eine Komponente, die Sie bei Ihren Programmen berücksichtigen, oder ist das eher was, wo Sie sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, die wichtigere Frage ist tatsächlich, was macht denn das eigentlich mit jungen Menschen, wenn sie sich beteiligen können? Und es also tatsächlich so ganz konkret hatten wir noch nicht diese Frage, oh, ist das jetzt zu politisch? Und wir sind ja eine neutrale Organisation, überkonfessionell. Wir sind ja komplett die Akteure für Kinder und Jugendliche und jetzt nicht in irgendeiner parteipolitischen Ecke zu verorten. Ich glaube aber tatsächlich, und das ist auch nochmal so mit dem Blick auf den globalen Süden vor allem ein ganz wichtiger Aspekt, weil da könnte man sich ja auch fragen, auch bei diesem Youth Power Projekt, ja, was bringt denn das jetzt da vor Ort? Das ist doch so ein schwieriger Kontext, in irgendwelchen Krisenregionen da jetzt Jugendbeteiligung zu praktizieren. Ich muss aber sagen, gerade bei Youth Power, da bin ich tief beeindruckt. Wir waren letztes Jahr, Anne Rosbach und ich, auch bei der Auftaktkonferenz in Afrika. Da kamen Jugendliche aus 11 afrikanischen Ländern zusammen, die da alle ihre Ideen und Initiativen vorgestellt haben, die sie über die nächste Zeit auch eben weiterentwickeln werden, dann umsetzen werden. Ich habe das dann jemanden hier in Deutschland erzählt und die Person sagte, boah, das ist ja super, das sind ja richtige Start-up-Ideen. Mensch, das wäre ja super, wenn das dann fliegt, das ist ja ganz toll. Und ich dachte, ja, das ist schön, wenn diese Start-up-Ideen daraus entstehen würden. Ich glaube aber, viel wichtiger ist dieser Prozess für die jungen Menschen. Also wirklich so dieser Aspekt Demokratiebildung. Also dass ich erfahre, wie kann ich eigentlich mit einem unternehmerischen Denken und Handeln mein Leben in die Hand nehmen. Also diese Befähigung, selbstständig zu arbeiten, selbstbestimmt zu agieren. Also ich glaube, es ist so dieses Thema Jugendbeteiligung ist wirklich ein essentielles Instrument, damit wir in die Jugend nicht nur investieren, sondern auch in die Zukunft von Ländern. Weil diese jungen Menschen sind ja die Zukunft dieser Länder, dieser Gesellschaften. Und wenn wir in Organisationen wie der unseren sagen, Mensch, wir müssen unterstützen, wir müssen helfen, dann ist es ja immer nicht nur, es sollte nicht idealerweise immer die die Hilfe von außen sein, sondern Gesellschaften sollten ja in die Lage versetzt werden, sich aus sich selbst heraus weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, so dieser größere Kontext, der mich da vor allem sehr stark bewegt oder natürlich auch uns als Organisation, dass man eben, ja, diese Programmebene ist total wichtig, sei es Youth Power oder all die anderen Beispiele, die auch Frau Rosbach schon genannt hat, aber so dieser große Kontext, warum machen wir das eigentlich und warum gerade im globalen Süden, finde ich ganz wichtig, wenn wir ein Interesse daran haben, auch diesen Ländern in ihrer Entwicklung zu helfen.
Aber gerade der große globale Kontext, den stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Sie haben ja gerade von den geflüchteten Kindern in Lateinamerika gesprochen. Wir können ja auch über die Kriegsopfer bei Kindern in der Ukraine oder im Gaza sprechen. Oder nehmen wir mal die Kindersoldaten in Somalia, im Sudan, in Afghanistan. Das sind ja durchaus extreme, unterschiedliche Lebensrealitäten dieser jungen Menschen. Und die jetzt zusammenzubringen, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Das gelingt ja weder der UN. Und deshalb die Frage an Sie beide, wie gelingt es Ihnen, diese unterschiedlichen Perspektiven zu bündeln?
Ich glaube, da müssen wir jetzt eigentlich wieder zurückkommen auf das Zitat von dir, Claudia, von diesem sechsjährigen Kind. Das ist ganz wichtig, um diese vielen verschiedenen Perspektiven auch zu berücksichtigen, ist es so wichtig, die Kinder und Jugendlichen zu beteiligen, weil die können viel besser artikulieren, an welchem Punkt sind sie, was ist ihnen wichtig, wo möchten sie hin, wo haben sie vielleicht auch große Sorgen und Nöte. Also das ist ja eigentlich nur eine Begründung dessen, warum es unbedingt Kinder- und Jugendbeteiligung braucht und warum wir das Ganze auch so vorantreiben müssen.
Frau Strasser, wie sehen Sie das?
Ich glaube, man sieht daran auch ganz gut, dass Jugendbeteiligung auch ein Querschnittsthema ist. Also ich habe jetzt, weil Herr Schiemens Sie auch diese verschiedensten Krisensituationen ja so beschrieben haben, kam mir sofort das Bild unserer Traumatherapie-Expertin Theresa Ningigi in den Sinn, die mit eben ehemaligen Kindersoldaten in Sierra Leone oder auch gearbeitet hat oder im Nordirak mit Kindern in Syrien nach der Evakuierung unseres Kinderdorfs in Aleppo, da die Kollegen vor Ort geschult hat, wie arbeiten wir nun mit diesen traumatisierten jungen Menschen. Und die sagt auch immer, das Wichtigste ist erstmal, wenn sie mit den Menschen vor Ort arbeitet, den Mitarbeitern, den Kindern, den Jugendlichen, ihnen diesen Raum zu geben, zuzuhören, ihnen einfach, und das klingt so selbstverständlich und so simpel, aber das ist so die Grundlage dann für vieles andere und natürlich, wie wir überhaupt dann einen Bedarf erheben können, was braucht jetzt dieser Mensch, den wir uns jetzt ja angenommen haben, für den wir uns jetzt, dem wir eine Verantwortung übernommen haben, also Kinder und Jugendliche, jeden Einzelnen, wie begleiten wir diese Menschen am besten in ihre Selbstständigkeit?
Also genau, das wollte ich auch gerade sagen. Sie haben, glaube ich, auch unbestreitbar viele Erfolge mit diesen Programmen. Aber Sie haben natürlich, und das darf ich als Krisenkommunikationsexperte an der Stelle mal sagen, Sie haben ja auch ein paar dunkle Flecken in Ihrer Vergangenheit. Ob das nun ein Kinderdorf in der Ukraine ist, dass Sie, beziehungsweise in Russland, das Sie schließen mussten, oder ob im letzten Jahr ein Missbrauchsskandal über die Kinderdörfer hinweggeschwappt ist. Ist das ein Thema zwischen Ihnen und Ihren Partnern? Beeinträchtigt das die Glaubwürdigkeit bei Ihren Spenderinnen und Spendern oder wie gehen Sie dann damit um? Also auf der einen Seite diese ganz starke Jugendbeteiligung und auf der anderen Seite aber auch die Gewissheit, dass das natürlich auch solche Probleme mit sich bringen kann. Frau Strasser.
Ich glaube, was uns da sehr geholfen hat in diesem durchaus schwierigen Thema und auch einem schwierigen Prozess, Weg, den wir da auch vor uns haben, den wir gehen, ist, dass wir ja proaktiv auch Untersuchungen initiiert haben, Berichte in Auftrag gegeben haben von Experten, dass wir selbst auch an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und ich glaube, das ist natürlich, soll ich sagen, es ist mutig, aber es ist auch notwendig. Wenn man glaubwürdig die Arbeit, die wir leisten möchte, dann muss man da auch einfach so ehrlich und transparent sein, weil nur so kann man Dinge verbessern, kann man Strukturen verändern. Wir haben weit zurück auch in die Vergangenheit unserer Organisation geblickt. Sie haben es vorher auch schon selbst erwähnt. Ja, wir arbeiten in sehr schwierigen Kontexten, wo Rechtsstaatlichkeit natürlich auch nicht immer so gegeben ist, wie wir das hier in Europa kennen. Es sind natürlich Rahmenbedingungen, die es nicht immer einfach machen. Aber eben Wir sagen, wir haben die Verantwortung, denen, die uns vertrauen, dass wir unsere Arbeit möglichst gut vor Ort machen, auch diese Transparenz schuldig. Und das ist natürlich, kann man sagen, oh Gott, das ist ja ganz schlimm, was da passiert ist und oh Gott, aber wir müssen damit offen umgehen, damit wir auch entsprechend Maßnahmen ergreifen können und das zu ändern. Und da haben wir das große Glück, dass wir viele unserer Partner an der Seite haben, die uns auch dieses Vertrauen schenken. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar.
Und ich glaube, das gehört ja auch dazu. Also 75 Jahre Geschichte, vor 70 Jahren war ja die Kinder- und Jugendarbeit eine komplett andere als heute. Und die Kinderrechte sind ja auch ein Thema, das wir erst in den letzten 20, 30 Jahren auch in dem umfassenden Kontext betrachten. Und was früher bei mir, es ist noch keine 70 Jahre her, aber fast, in der Schule üblich war, also Schläge zum Beispiel, sind ja Dinge, die heute unvorstellbar sind. Aber Sie beide sind ja noch relativ jung. Nein, Sie sind noch jung, also nicht nur relativ. Wie nehmen Sie das wahr, diese Lernkurve innerhalb A, Ihrer Organisation oder vielleicht insgesamt in Ihrem Markt der NGOs, die sich um dieses Thema kümmern?
Also vielleicht meine Perspektive, weil die ist noch nicht so lang zurückreichend bei SOS. Ich bin ja erst vor 2 Jahren dazu gekommen und ich merke jetzt gerade durch die Krisenkommunikation, wie Sie es, Herr Schumacher, auch gerade genannt haben, und durch auch die im Vorfeld angesetzten Entwicklungsschritte, die man jetzt auch gehen möchte und gehen muss, ist ja das Thema auch gerade mit dem Kinderschutz nochmal absolut vorangetrieben worden. Und dass man auch gemerkt hat, und ich finde, hier sieht man auch wieder diese Brücke zurück zur Jugendbeteiligung sehr gut, weil wenn wir Jugendliche, Kinder und Jugendliche schulen, ihre Stimme zu erheben, für sich einzutreten, dann ist das der beste Schutz dafür, dass in Zukunft sowas einfach nicht mehr passieren kann. Weil wenn die das Selbstbewusstsein haben und wissen, sie werden gehört und sie werden ernst genommen, dann kann man also wenn es wirklich konsequent durchgeführt wird, dann kann man auch ganz viele Vergehen sozusagen verhindern. Oder einbremsen, sagen wir es so.
Und ich würde vielleicht ganz noch mal kurz auf dieses, also diese übergeordnete Ebene, die Sie ja auch, nach der Sie auch gefragt haben, versuchen zu antworten. Also es ist letztlich aber eine subjektive Wahrnehmung natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel den Stiftungssektor anschaue. Ich bin auch als sozusagen Ehrenamt tätig, als Co-Leiterin des Arbeitskreises Internationales beim Bundesverband Deutscher Stiftungen und war dort auch in der Auswahlkommission für sozusagen ein Teil von Veranstaltungsbewerbungen für den nächsten Deutschen Stiftungstag. Und ich fand es sehr interessant zu sehen, wie viele Beiträge eingereicht worden sind zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung. Also es ist ein absolutes Trendthema offensichtlich, was ich ja sehr gut erstmal finde. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass es vielleicht auch das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung davon profitiert. Das ist vielleicht auch eine Hoffnung, die ich habe, von einem insgesamt ja herrschenden Diskurs in der Gesellschaft. Wie können wir stärker Minderheiten berücksichtigen? Es gibt auch eine starke Diskussion in der Stiftungswelt, zumindest wenn man international blickt. Wie kann man eigentlich die Zielgruppen, denen man ja eine Unterstützung leisten möchte, auch in Entscheidungsfindungen stärker integrieren oder wie kann man sie sozusagen auch nochmal stärker anhören? Was ja eigentlich ein erstaunlicher Trend ist, weil, ich meine, das kennt man ja, müsste ja sagen, Mensch, kennt man doch schon längst aus dem Marketing, sprich mal mit deiner Zielgruppe. Hier aber schon auch Ansätze vorhanden sind, dass sich hier was ändert. Ich kann das natürlich jetzt nicht irgendwie mit Zahlen unterlegen, das ist einfach eine Wahrnehmungsgeschichte. Ich würde mir wünschen, dass sich das verstetigt und wir in dem gemeinnützigen Sektor da auch mehr mit unseren Zielgruppen sprechen.
Aber junge Menschen und Beteiligung, Frau Strasser, ist ja keine Einbahnstraße. Wir wissen ja von anderen Organisationen, dass sie gerade die Next Gen, die Gebenden, die jungen Menschen, die jetzt in Zukunft in Verantwortung kommen, auch sehr stark ansprechen. Wie sieht das bei Ihnen in der Stiftung aus? Gibt es dazu auch Konzepte, wie Sie auf der Geberinnenseite junge Menschen beteiligen?
Definitiv, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Das ist in der Stiftung ein Thema, das ist im Verein natürlich ein Thema. Also die grundsätzliche Frage, wie können wir sicherstellen, dass wir eben die Mittel und Möglichkeiten haben, unsere Arbeit auch in Zukunft durchzuführen. Das ist natürlich ganz, das ist so ganz grundlegend der Grund. Aber natürlich auch, wenn wir bei der Stiftung schauen, die wir gerade tatsächlich strategisch neu ausrichten, mit Blick auf eine jüngere Zielgruppe, auf eine neue Zielgruppe von Philanthropen und Stiftern, nenne ich das mal, oder Gebern, ist also ein großes Thema. Ich kann da leider noch nicht mehr dazu sagen, weil wir das mitten in diesem Strategieprozess befinden. Vielleicht wäre das ja mal ein Thema für den nächsten Podcast.
Ja, das ist das Stichwort, Frau Strasser, denn wir sind auch am Ende angelangt. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, Frau Rosbach, Frau Strasser und natürlich auch bei dir, Andreas, bedanken. Ich glaube, das war ein ganz, ganz spannender Podcast und ehrlich gesagt, das andere Thema ist für mich ein Fortsetzungsthema und wir hoffen, Sie dann hier wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank, dass wir dabei waren. Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.